Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Unsere Stadt hat eine Oper vorzuweisen, die vielen Wiesbadenern lieb und teuer ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und die so manches Mal aufsehenerregende Inszenierungen präsentiert. In dieser Saison war ein unbestrittenes Highlight die Turandot von Puccini. Regisseurin Daniela Kerk ist hier wohl bekannt. Die Puccini-Oper war ihre vierte Arbeit nach Babylon, Rusalka und Oryx und Craig. Und das hoffen ihre Fans inständig, nicht die letzte. Ein Besuch bei ihr in Wien. Daniela Kerk, es war der Hit des Frühjahrs, Turandot. Ein begeistertes, um nicht zu sagen euphorisches Publikum, ausverkaufte Vorstellungen. Und das lag nicht an Anna-Annette Repko, an zwei Malfestspielabenden. Auch die Kritiker, die schon mal gern ein Haar in der Suppe finden, waren einhellig positiv. Das muss man erst mal schaffen. Ich gratuliere herzlich und frage mal, haben Sie eine These, warum Ihre Inszenierung eine solche Begeisterung hervorgerufen hat?
Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Eine These vielleicht nicht wirklich. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut für die Zustimmung, und wenn man dran arbeitet, weiß man ja nie, wie es ausgeht. Also man versucht, sich treu zu bleiben und der Musik treu zu bleiben. Und ich glaube, was hier so ausschlaggebend war, ist erstmal, dass alle an einen Strang gezogen haben. Also ich habe selten so eine intensive Produktion erlebt, wo musikalisch wie auch szenisch es wahnsinnig gut zusammengekommen ist. Und ich würde sagen, ein Erfolg war, dass man es auch gespürt hat. Also man saß unten im Zuschauerraum und hat die Energie auf der Bühne sehr stark gespürt, und die haben es geschafft, das runterzutragen in den Zuschauerraum herein. Das ist vielleicht meine These.
In diesem Jahr wird an vielen Opernbühnen Puccini gespielt. Er ist ja vor 100 Jahren gestorben. In Wiesbaden also Turandot. Wie ist denn Turandot zu Ihnen gekommen?
Also ich habe das Angebot von Uwe Laufenberg schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren bekommen. Ich durfte mir eigentlich aussuchen zwischen Lohengrin und Turandot entscheiden, was ich machen möchte. Und dann habe ich gedacht, ich muss sofort Turandot nehmen, weil mich das extrem interessiert. Also einerseits dieser Stoff interessiert mich, aber auch dieses Fragment dieser Oper. Und man weiß ja gar nicht, was man manchmal damit macht am Anfang. Also bin ich so auf Spurensuche gegangen, mich sehr intensiv die 2 Jahre mit Puccini beschäftigt, mit dem Fragment beschäftigt. Und Uwe Laufenberg hatte ja eigentlich die Idee, dass Joël Gamsou einen neuen Schluss komponiert, was er auch gemacht hat. Also er hat da lange dran gearbeitet. Durch die ganzen unterschiedlichen politischen Entscheidungen, auch dass Uwe Laufenberg dann nicht mehr da war bis zum Ende, kam es dann gar nicht dazu, dass wir diesen Schluss aufgeführt haben, und haben beschlossen, wir machen einen anderen Schluss, nämlich das Requiem von Puccini. So ist es eigentlich entstanden.
Und das war Ihre Idee?
Dieses Requiem von Puccini, ja, es war so, also eigentlich sollte ja Joël etwas komponieren, was er ja gemacht hat, aber die Idee, ich habe mich immer gefragt, in welche Richtung kann das eigentlich sein, und bin über dieses Requiem gestolpert, schon vor 2 Jahren, habe das Joël da hier unten im Café Sperl mal vorgespielt und sagt, irgendwie muss es in diese Richtung gehen, und mich hat es nicht mehr losgelassen, und ihn hat das Thema auch nicht losgelassen, und am Ende sind wir da wieder angekommen, und das fand ich eigentlich als Prozess sehr spannend, und ich finde immer, man spürt es auch in der Arbeit, dass da ganz viele Wege gegangen worden sind, musikalisch wie auch szenisch.
Puccini hat die Oper ja nicht mehr vollendet, obwohl er vor seinem Tod noch die Möglichkeit gehabt hätte.
Ja.
Er hinterließ Notizen, die dann in verschiedenen Versionen von anderen Komponisten verarbeitet wurden. Wie haben Sie sich dann dem Stoff genähert?
Also es war tatsächlich so, als im Raum stand, wir machen ein neues Ende, haben wir uns wahnsinnig intensiv mit diesen Blättern auseinandergesetzt, die von Puccini noch verfasst worden sind. Das sind ja eigentlich nur Skizzen, Melodiefolgen, also es gibt keine Orchestrierung. Also Puccini hat ja eigentlich die Zeit gehabt, es zu verenden, und irgendwann kam ich drauf, für mich eigentlich zu sagen, ich glaube, er hat es verendet, er wusste es nur nicht. Und das fand ich eigentlich am spannendsten, da auch zu untersuchen. Und dieses Annähern eigentlich an diese Blätter, also dieses Studium darüber, hat mich dahin gebracht, zu glauben, dass das Ende eigentlich schon vorhanden ist.
Und also Dios tot. Sie sind der Auffassung, Puccini hätte kein Happy End gewollt.
Er hat es immer gesucht. Also wenn man seine Briefe liest, hatte er gerade am Anfang, als er noch nicht so intensiv drin war, hatte er so Vorstellungen, da konnte er es eher über Bilder beschreiben, also beschrieb dann sonnige Blumenwiesen und er wollte halt die totale Liebesdarstellung erblühen lassen und war immer unzufrieden eigentlich mit den Librettisten, weil die das ihm nicht geliefert haben. Das habe ich auch versucht, immer in dieser Inszenierung auch mit einzuarbeiten, wie verzweifelt die eigentlich nach Texten gesucht haben, die eigentlich von Puccini immer vom Schreibtisch gewischt worden sind. Und ich glaube, ich habe da viel drüber nachgedacht, wie wäre es denn, wenn man es verenden würde. Und Joël hatte auch immer vor, nur einen symphonischen Schluss zu schreiben, weil er sagte, das kann man nicht machen, dass man diese Oper sozusagen vollendet. Und man kann nur einen Kommentar dazu schreiben, was wahrscheinlich richtig ist. Und so glaube ich es auch bei Puccini. Also ich glaube, dass er das gespürt hat tatsächlich, dass es da kein wirkliches Ende gibt. Sonst hätte er es geschrieben, bin da ganz sicher.
Sie haben sich ja sehr mit Puccinis Biografie auseinandergesetzt und haben sich auch mit seinem Liebesleben beschäftigt und deswegen auch besonders mit der Figur der Liu, der Sklavin, und haben beschlossen, irgendwann, ich mache Liu zu der Hauptfigur und nicht Turandot. Was war da vorausgegangen?
Vorausgegangen war eigentlich, dass ich sehr lange dran saß und mich mit Turandot beschäftigt habe als Frauenfigur, weil einerseits, weil Alessia Golovneva, mit der ich auch gearbeitet habe, an Rusalka natürlich eine Turandot war, die ich als Sängerin und Freundin, also wenn man da plötzlich eine Produktion zusammen macht mit in dieser Oper, die auch noch Turandot heißt, will man natürlich das Bestmöglichste der Figur herausarbeiten. Und ich war immer unzufrieden, wenn Turandot als Frau dargestellt worden ist, wie sie ist verrückt, zum Beispiel jetzt hier auch in der Wiener Staatsoper, oder als große Puppe oder ein Amsterdam bei Berikowski ist sie ja gar nicht aufgetreten. Da gab es sie ja gar nicht. Die war nur eine Stimme, es war eine Halluzination. Und ich dachte, es ist ja nur eine Frau, die will nicht heiraten. Fertig. Und die hat sich diese Rätsel ausgedacht. In der Hoffnung, es kommt keiner und will die lösen. Und dann kamen aber relativ viele Männer, die dachten, dass sie die lösen können. Und dann ging es halt auch um Gesichtswahrung. Also so ist meine Theorie zu diesem Stück. Und man stellt aber relativ bald fest als Regisseurin, dass es fehlt einfach die Figur vorher im ersten Akt bei Puccini. Also sie erscheint da nur einmal als Bild und tritt dann in der Mitte des zweiten Aktes auf und dann ist eigentlich schon die Oper vorbei. Und man kann natürlich, und das habe ich sehr lang versucht zu überlegen, wo kann ich diese Geschichte deutlicher noch reinbekommen, szenisch. Und es ist immer unbefriedigend. Es ist schade, weil man macht sie kleiner als Figur, die Turandot, wenn man das macht. Man müsste eben sowas erzählen, so ein Narrativ, was ist eigentlich ihr Problem? Aber ihr Problem ist eigentlich ja nur, dass sie nicht heiraten will. Das müsste ich im Libretto nochmal deutlicher verankern, ist aber nicht. Und dann habe ich nochmal geschaut und dachte, es gibt aber zwei Frauenfiguren und eine. Was ist das eigentlich? Warum hat eben Puccini Liu als Sklavin reingeschrieben? Die kommt ja nicht vor bei Gozzi in dem Stück. Und dann über dieses Biografische nochmal und darüber nachzudenken, dass es ja eigentlich, wem interessiert auch, ob Turandot mit Calaf am Ende zusammenkommt nach dem Tod von Liu. Das waren so Fragen, die dazu brachten, eigentlich Liu näher dem nochmal nachzugehen. Und ich bin relativ spät dahin umgeschwenkt. Deswegen sind beide Frauenfiguren eigentlich sehr im Fokus am Ende des Abends, weil ich glaube, ich beide so intensiv bearbeitet habe.
Noch eine Frage zu Annanette Trepko. Ihr Auftritt war in Wiesbaden ja umstritten, schon im vergangenen Jahr. Welche Empfindungen hatten Sie angesichts dieser Reaktionen?
Sie meinen jetzt die Demonstration draußen?
Ja.
Ja. Also ich war auch da, weil ich wollte da hinfahren und mir das auch anschauen. Und man ist natürlich gespalten. Also ich verurteile total diesen Krieg. Und ich finde, es dürfte, also als Mutter auch, glaube ich, blickt man da nochmal drauf, da ziehen so viele Söhne in den Krieg und sterben. Das ist schon wahnsinnig schmerzhaft anzusehen und zu erleben. Und ich stelle es total in Frage, muss ich sagen, für diese Zeit. Gleichzeitig war diese Aufführung geplant.
Entschuldigung, ja. Was stellen Sie in Frage? Dass Annanette Trepko in Wiesbaden auftritt?
Nein, ich mache ja den Plan nicht. Ne? Also ich habe gewusst, also diese Besetzungspläne, da bin ich ja nicht beteiligt dran. Also, aber sie singt, es ist ja auch in der Theaterszene im Moment sehr umstritten. Also sie gibt, es gibt Häuser, da lässt man sie auftreten, es gibt Häuser, da lässt man sie nicht auftreten. Und ich finde es eigentlich sehr merkwürdig, weil da bin ich eher auch auf der Seite von Uwe Laufenberg zu sagen, das muss frei sein, die Sänger müssen singen können, also auftreten können. Und es gab einen Kritiker, der hat etwas geschrieben, das fand ich sehr interessant, nämlich, dass alle gespalten waren, die an diesen Abend da hineingegangen sind. Also, aber sie hätte etwas getan auf der Bühne, was diese ganze Szenerie etwas entspannt hat, nämlich zu sagen, dass sie hat am Ende eben, ich habe ja den Schluss weggenommen sozusagen, also sie hatte dieses Schlussduett nicht und dann hat sie das zu Ende gespielt und sie war eben nicht die Diva, sondern sie war ein Teil der Inszenierung und das hätte sehr viele sehr berührt, dass sie das so gespielt hat, ja.
Ohne Divengetue.
Ohne Divengetue, genau. Und jetzt, ich merke gerade, weil ich hier so rumstotter, es ist echt ein schwieriges Thema, darüber zu sprechen, weil man spaltet immer. Also ich finde überhaupt sehr schade, dass es wurde sehr wahnsinnig viel über Anna Netrebko gesprochen, aber ich fand, dass zum Beispiel Alessia Golovneva, mit der ich die geprobt habe, die ist auch eine fantastische Turandot in dieser Inszenierung und fast ein bisschen schade, dass es dann so wegrutscht, wenn so, natürlich so ein Star kommt und das beschäftigt mich eher. Genau.
Klar. Dennoch liegt meine Frage nahe, weil Netrebko nun mal in Wiesbaden aufgetreten ist, ne? Und es gab diesen Krach darum. Haben Sie sie kennengelernt? Sind Sie da gewesen?
Ich war da, genau. Gewesen? Ich habe mit ihr auch geprobt und habe natürlich mich gefragt, Anna Netrebko, und sie hat, man sagt eben Operndiva und wie wird es werden? Und es war irgendwie ganz fantastisch, weil es war einfach eine Sängerin, die an dem Abend und auch die Proben ohne Habe und Getue mit mir da gemacht hat. Und das fand ich sehr toll, weil es ist, glaube ich, hat man auch gemerkt, dass sie, die ist nicht einfach nur eingesprungen, sondern sie war Teil, sie hat das Konzept mitgemacht, also sie hat das verstanden. Und wir haben auch, es gab einen anderen Dirigenten für diese zwei Aufführungen. Und wir haben dann nochmal diskutiert, also warum ich das gemacht habe. Und es hatte große Zustimmung gefunden. Und das hat mich natürlich sehr gefreut.
Im Übrigen störe sie die politische Einmischung in die Kunst, meint die Regisseurin. Und ihre Meinung teilt wohl die große Mehrheit aller Künstler, Kulturschaffenden und Kulturfreunde. Die meisten von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden den Hit aus Turandot kennen. Alle Tenöre dieser Welt haben ihn gesungen und ihr Publikum damit zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Nessun dorma. Natürlich darf der Ohrwurm in dieser Sendung nicht fehlen, allerdings ganz im Sinne der Inszenierung von Daniela Kerk, gesungen von einer Frau, Aretha Franklin. Daniela Kerk, eine Regisseurin, der es gelungen ist, ihr Publikum restlos zu begeistern und die Kritiker ebenfalls, das führt zu der Frage, wer ist diese Frau? Gehen wir jetzt mal in Ihre Kindheit zurück, Ihre musische Erziehung. Wie verlief die denn? Haben Sie gemalt, Theater gespielt, gesungen, ein Instrument gelernt?
Also ich bin ja DDR-sozialisiert tatsächlich und ich komme von einem ganz kleinen Bauernhof in der Nähe von Bautzen, Rutenaussitz hieß der. Und da gab es ja fast gar nichts, was mit Kultur zu tun hat. Das finde ich auch immer wieder faszinierend. Also ich hatte weder eine musische Ausbildung, und habe mich aber immer für Kunst trotzdem interessiert. Also ich habe versucht, alles schon als Kind, also wahnsinnig viel gemalt und hatte noch nie die Ausbildung dafür. Also es kam erst viel später, als ich im Studium, ich habe dann Bühnengestaltung in Wien bei Erich Wonder studiert und das war eigentlich meine erste wirkliche Zusammenkunft mit Kunst und das war natürlich toll, weil Erich Wonder ja, der sehr in Bildern gearbeitet hat und es etwas ist, was ich auch mache, also was mir liegt und so ein bisschen vielleicht auch jetzt rausfalle, weil es wird ja viel so auf den Bühnen, momentan ist es, geht's in eine andere Richtung, aber das ist eigentlich das, was mich interessiert, die Visualisierung von Opern. Also ich habe das Studium dann in Wien für Bühnengestaltung gemacht.
Und das Kapitel Kindheit?
Kindheit ist eigentlich Also es gab eigentlich wenig in der Kindheit, muss ich Ihnen sagen, was irgendwie mit Kunst und Theater zu tun hat. Ich bin relativ spät zum Theater. Eigentlich wollte ich immer Malerin werden, aber weil eben Bauernhof und es gab wenig Geld und Kunstausbildung, das war alles so in weiter Ferne. Und dann gab es einen Schüler auf dem Gymnasium, der hat dann gesagt, ja, du kannst ja Bühnengestaltung machen, da kannst du auch Geld verdienen mit Kunst. Und ich dachte, was ist denn Bühnengestaltung? Und bin dann zum Arbeitsamt, tatsächlich so war das, gegangen und habe gebeten, dass sie mir sagen können, wo ich das studieren kann. Und die druckte das aus und druckte auch mit Wien aus. Und so bin ich überhaupt nach Wien gekommen, weil das da auf diesen Ausdruck stand. Und dann musste ich überhaupt, bin ich in die Bibliothek, da gab es das ja noch nicht so mit Internet, und habe erst mal gegoogelt, wer ist eigentlich Erich Wunder, und habe dann hier relativ schnell festgestellt, dass mir wahnsinnig viel Wissen fehlt. Und das habe ich dann nachgeholt im Studium.
Wie alt waren Sie, als Sie Malerin werden wollten?
War ich so 14, 15 vielleicht. Also es gab, das Einzige, was so ein bisschen kreativ war in unserer Gegend, war so ein Töpferkurs. Da war ich zuerst. Und da habe ich vielleicht auch so ein bisschen mehr mich mit dreidimensionalen Gefäßen und solchen Sachen auseinandergesetzt. Aber dann mit 14, 15 habe ich dann so ganz viel gemalt, aber ich weiß nicht mal, ob es gut war, weil ich hatte nie ein Gegenüber. Das kam erst später.
Als Sie nach Wien gekommen sind, sagen wir mal, haben Sie einen richtigen Schub bekommen?
Also das finde ich ja immer schon so ein Phänomen, weil ich ja jetzt auch unterrichte, und dass man Menschen und ihre Begabungen entdeckt. Und Erich Wunder hat tatsächlich, also verglichen mit den anderen, die auch ihre Mappen hatten, in diesen Arbeiten von mir etwas gesehen, vielleicht, was ich selber damals noch nicht gesehen habe. Und ich fand, also erstmal war ich überwältigt von dem, was ich alles nicht kannte. Also weil natürlich hier in Wien und Theaterszene waren ganz viele Mitstudierende, die alles wussten oder wussten in Opern. Muss sagen, da hatte ich ein wirkliches Defizit. Aber später hat dann mal ein anderer Regisseur zu mir gesagt, dass das eigentlich toll ist, weil ich jedes Stück dann erst verspätet zum ersten Mal erlebe und nicht schon ganz viele Sachen gesehen habe und sozusagen verunreinigt bin, sondern ich kann ganz natürlich dran, an die Arbeit rangehen. Und das stimmt wahrscheinlich. Inzwischen kenne ich, es ist nicht mehr so, aber damals, als ich wie alt war ich, 20, als ich nach Wien kam, da war das definitiv so.
Sie haben sich dann also für Bühnenbild entschieden. Und welche Möglichkeiten haben Sie damit gesehen, mit Bühnenbild? Warum hat Sie das so besonders gereizt oder fasziniert?
Also, weil die Arbeit im Raum hat mich wahnsinnig fasziniert. Also, dass man mit Räumen Geschichten erzählen kann. Geschichten, also ich habe früher schon immer wahnsinnig viel gelesen, das ist wahrscheinlich noch das andere, was als Input mir als Kind und Jugendliche so einen künstlerischen Freiraum wahrscheinlich gegeben hat. Und dass man Geschichten oder Opern verräumlichen kann, das hat mich, oder beides verräumlichen und verbildlichen kann, das hat mich immer fasziniert.
Und diese Räume während Ihrer Ausbildung, wenn Sie über Räume nachgedacht haben, haben Sie da immer schon gedacht, Räume für Opern oder also Theaterräume oder Schauspiel oder?
Also da bei der Diplomarbeit nicht, aber jetzt denke ich schon immer.
Also während der Ausbildung?
Da schon. Also da hatten wir auch immer Semesteraufgaben, die immer ein Thema waren. Also da hatten wir Don Giovanni oder also da konnten wir gar nicht frei arbeiten. Oder?
Und ja, also wenn Sie ein Bühnenbild entwerfen sollten, für Don Giovanni, ja. Haben Sie den Inhalt gelesen der Oper und haben Sie Musik gehört und haben dann sofort in Räumen oder in Räumlichkeiten gedacht?
Ja, ja. Eigentlich ja. Also erst tatsächlich in Bildern. Also ich musste immer erst Bild, das dann als Raum natürlich funktioniert, immer im Kopf haben, um zu wissen, wie das Stück geht. Und das ist jetzt immer noch so, muss ich tatsächlich sagen. Also dass jede Regie, die ich anfange, dass ich so lange nervös bin, bis ich irgendwann weiß, wie der Raum dazu ist, dann kann ich es auch inszenieren. Aber ich habe nicht so den intellektuellen Angang, dass ich jetzt so konzeptionell angehe, sondern ich löse sehr viel über Bild und Raum.
Den Musiktitel, den Sie jetzt hören werden, hat Daniela Kerk ausgesucht. Eine Reminiszenz an ihre Kindheit in der DDR. Am Fenster gesungen von der deutschen Musikgruppe City, 1972 in Ost-Berlin gegründet. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und der Regisseurin Daniela Kerk. 2007 haben Sie zusammen mit dem Regisseur Johannes Gleim den Europäischen Regiepreis bekommen. Sie waren für die Ausstattung zuständig. Also Ausstattung heißt auch Bühnenbild und alles andere, Kostüme.
Genau. Ja.
Der Europäische Regiepreis wird gestiftet von dem Wiesbadener Verein Camerata Nuova, der sich zur Aufgabe gemacht hat, junge Talente zu fördern. Wie wichtig war dieser Preis für Ihre Karriere? Was hat er Ihnen bedeutet?
Also er war auf jeden Fall, also ich erinnere mich noch an das Gefühl. Wir waren damals, es gab ja 5 Teams, die in der Endrunde waren. Interessanterweise war das auch in Wiesbaden in dem Jahr. Und dann wurden die Gewinner vorgelesen, man hat von hinten angefangen und wir waren nicht dabei, also die letzten 3. Und ich dachte, oh je, also entweder sind wir nicht dabei oder wir haben den ersten Preis gemacht. So, das war so noch das Letzte, was ich dachte. Und dann hatten wir ja tatsächlich gewonnen. Und da ist man erstmal total überwältigt vor Freude und Glück, weil man so eine Anerkennung bekommt plötzlich. Also diese Arbeiten für diese Wettbewerbe sind ja auch sehr aufwendig, muss man auch sagen. Also man kniet sich ja wirklich komplett rein und will, dass man gewinnt und freut sich umso mehr, dass es überhaupt wahrgenommen wird so. Und es hat einen großen Schub gegeben, uns beiden, also vor allen Dingen auch Vertrauen in die eigene Arbeit. Ja, das war schon toll.
War das der Punkt auch, an dem Sie beschlossen haben, Sie wollen in die Regie gehen?
Ich habe immer damit ein bisschen geliebäugelt und ich war wahrscheinlich nicht die angenehmste Partnerin, nur als Bühnenbildnerin, weil ich schon immer sehr genaue Vorstellungen hätte. Also ich habe, glaube ich, schon sehr viel auch szenisch reingeredet. Ich glaube, so richtig zugetraut habe ich es mir erst später, weil ich immer dachte, was will ich eigentlich erzählen? Also mit Mitte 20 hätte ich wahrscheinlich, wenn ich es versucht hätte, wahrscheinlich schon hätte es funktioniert, aber da war ich, glaube ich, noch nicht so weit, es zu wagen. Und je mehr Bühnenbilder ich gemacht habe und je unzufriedener ich eigentlich auch so war mit der Rolle, umso mehr wuchs wieder diese Idee, Regie zu machen. Und habe dann gedacht, es gibt ja schon Bühnenbildner, die einfach diesen Wechsel machen, die sagen, ich mache jetzt Regie und denen das gelingt. Es gibt fast kaum Frauen, die ich kenne, die beides gemacht haben, also die vom Bühnenbild gewechselt sind in die Regie. Und ich glaube, deshalb habe ich auch die Entscheidung getroffen, noch so ein Studium, ein Masterstudium dran zu hängen, um einerseits nochmal so handwerklich zu wissen, was muss ich da überhaupt machen. Und es war auch sehr gut in Karlsruhe. Das war genau richtig für mich, das so anzulegen. Aber es hat mir auch natürlich Türen geöffnet, weil ich plötzlich auch einfach meine Vita schreiben konnte, dass ich auch ein Studium habe. Ich weiß nicht, ob es sonst gelungen wäre, also ob man diesen Wechsel sonst hätte vollziehen können ins Regiefach.
Gab es da einen bestimmten Auslöser, dass Sie sich dazu entschlossen haben?
Eigentlich für das Studium, meinen Sie, oder für die Regie?
Für die Regie.
Für die Regie. Eigentlich nicht nur immer der Drang, der immer stärker wurde. Also dass ich irgendwie immer gedacht habe, okay, ich muss jetzt inszenieren. Also und der ist immer noch extrem stark. Also es macht mir wahnsinnige Freude und ich habe wirklich das Gefühl, ich bin da irgendwie aufgehoben. Es war gut, dass ich dieses Bühnenbildstudium hatte, weil ich dadurch auch dieses Sehen und Bewerten, also das muss man ja permanent machen. Das schaut ja dauernd in die Kurkastenbühne und bewertet, was da drin ist. Und ich merke, dass ich da sehr schnell reagieren kann, auch so bei Proben. Ja.
Wie erarbeiten Sie sich den Stoff? Es wäre schön, wenn Sie das mal erzählen, der Prozess. Also, was passiert da?
Erstmal lese ich es tatsächlich, das Libretto, und höre die Musik, aber unabhängig voneinander. Also ich setze mich jetzt nicht hin und höre das bewusst durch, sondern am liebsten habe ich eigentlich, wenn ich erstmal nur die Musik höre, ohne gleich mitzulesen, immer im Libretto, dass man das eigentlich getrennt wahrnimmt. Und dann gehe ich sehr assoziativ heran, also suche Bilder oder schaue, welche Stimmung das ist, rede mit meinem Team drüber, welche Inspiration sie eigentlich dazu haben und sammle sehr lang. Also ich habe eine ganz lange Phase, wo ich erstmal nichts festklopfe, sondern das ist mein Atelier dann voll mit ganz vielen Bildern und Ideen, die vielleicht auch gar nicht zusammenkommen. Und dann gibt es den Moment, wo ich es eigentlich fester ziehe, indem ich dann mich wirklich hinsetze mit dem Klavierauszug und sehr genau dann durchgehe und Szenen zusammenfasse. Und bei mir ist ja so, dass ich dadurch, dass ich vom Bild komme und ich auch sehr viel mit Projektionen arbeite, dass ich das alles gleichzeitig mache. Also die jetzt wie auch bei Turandot gibt es ja sehr viele Veränderungen. Und dann gibt es diesen Moment, wo man dann halt sitzt und sich überlegt, da ist jetzt ein Umbruch in der Musik, da will ich unbedingt ein anderes Bild kreieren und dann entwerfe ich das und spreche mit Astrid drüber und dann die Astrid Steiner, die die Videos macht und so geht es immer Hand in Hand.
Die Bilder kommen zu Ihnen?
Die Bilder kommen eigentlich zu mir und eben wenn ich das Bild nicht finde, bin ich nervös, weil ich habe das Gefühl, ich habe den Zugang zu dem Stück noch nicht gefunden. Und parallel zur Bildersuche gibt es die, dass ich wahnsinnig gerne in Bibliotheken sitze und lese drüber. Also es gibt so eine Musikbibliothek hier in Wien. Und da ist fast niemand da im Lesesaal und ich mag dann einfach darüber lesen, was wissenschaftlich gibt oder was für Diplomarbeiten darüber verfasst worden sind. Und das ist einfach so eine Recherche, Spaß auch, also macht mir immer Freude, diesen Weg auch zu gehen. Das ist weniger Ideenfindung, sondern eher so eine Sicherheit auch mit dem Material, mit das man näher bearbeitet, dass man es auch kennt. Und was ich auch wahnsinnig gerne mache, ist tatsächlich so in Foren lesen, was über andere Inszenierungen, also bei Babylon zum Beispiel, hat mich, als ich dieses Stück angeboten bekommen habe, dachte ich, erst, um Gottes Willen, erstmal, was ist das? Also so vom Libretto her war ich erstmal vollkommen, ich dachte, wie soll ich denn für den Zuschauer einen Zugang finden, wenn ich selber gar keine habe und habe mich dann erstmal mit Kritiken auseinandergesetzt, weil ich wissen wollte, was versteht man überhaupt von der Oper? Also was ist in München verstanden worden, da ist die Oper aufgeführt worden oder in Berlin? Und dann dachte ich, da wusste ich schon, welche Fehler ich eigentlich vermeiden muss. Und da habe ich mich aber auch sehr auf musikalische Punkte, also es gibt schon in Babylon Momente, die sind sehr ergreifend musikalisch, ja. Also da waren eigentlich meine ersten Bilder, die ich entworfen habe für diese musikalischen Momente, die ich gemocht habe.
Also man kann feststellen, Sie fürchten sich nicht vor schwierigen Aufgaben.
Das stimmt. Das habe ich schon mal gehört und das kann ich tatsächlich unterschreiben, aber ich habe einen Respekt davor. Also ich denke immer, wenn ich was angeboten bekomme, ein Stück, da habe ich immer Respekt erstmal. Und ich weiß, von meinem Arbeitsaufwand, wenn ich einmal anfange, höre ich nicht auf.
Also. Ja, und man kann sagen, dann haben Sie einen Ruf, Daniela Kerk ist die Frau für die schwierigen Fälle.
Ja, das habe ich auch schon.
Ja. Hast du schon gehört?
Ja.
Ist schon gesagt worden.
Genau. Aha, ist gar das merke ich an meinen Angeboten. Kurze Probenzeit, kein Problem. Ja. Vielleicht ist es auch gut, ich denke manchmal, meine Kostümbildnerin, die Andrea Schmidt-Futterer, die hat neulich mal gesagt, ja, vielleicht ist es auch so, dass du immer so kurze Probenzeiten hast. Was machst du denn, wenn du ganz viel hast plötzlich?
Ihre Inszenierungen zeichnen sich aus durch intensive Bilder. Das hat jeder, der die Aufführung gesehen hat und Ihre Inszenierung hat das begriffen und geschätzt. Und Sie setzen moderne Mittel wie Videos ein. Also in Wiesbaden hat man Ihre Gestaltungskraft immer wieder bewundern können, ob in Opern Babylon, Rusalka oder Oryx and Craig. Und da haben Sie eben gearbeitet mit Videos. Die Frage ist, was können Videos transportieren? Und auch, wie schätzen Sie die Rolle ein? Also heutzutage wird ja sehr viel mit Videos gearbeitet. Nicht immer zur Zufriedenheit des Publikums, wobei ich von mir spreche, ich habe schon Inszenierungen gesehen, da wäre ich am liebsten rausgegangen, weil ich gefunden habe, also die Oper wird, oder die Inszenierung, das ganze Erlebnis wird verhunzt durch Videos. Bei Ihnen ist das nicht der Fall, sondern das Gegenteil für mich. Also wie ich das empfinde, empfinden es auch viele andere, aber ich gehe jetzt mal von mir aus. Ne? Also was beachten Sie bei den Videos. Und das geht vermutlich auch intuitiv, aber Sie haben sich ja auch mit der Frage auseinandergesetzt. Wann sind Videos geeignet und wofür und was transportieren Videos und was sollen sie transportieren?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, was mich natürlich am Video interessiert, ist einerseits, dass es den Raum erweitert. Also ich brauche keine dokumentarischen Videos, weil das muss ich schaffen mit der Inszenierung, mit den Sängern, Sängerinnen auf der Bühne. Also ich brauche das Video nicht, dass sie irgendwelche Geschichten erzählen, die ich nicht zeigen kann. Ich finde, dafür ist oft gar kein Platz in der Musik auch oder wird oft genutzt natürlich, die Ouvertüre. Aber für mich ist es immer eine Erweiterung des Raumes. Also wie bei Babylon war es halt beim Flughafen, konnte man aus dem Fenster schauen, es war ein Blick aus dem Fenster und dann gab es diese große Tsunamiwelle, die reinbrach und dann wurde aber eben nicht mit Video weitererzählt, sondern man spielte dann am zerstörten Flughafen weiter. Ich versuche eigentlich, die Videos, die sehr aufwendig sind, dass man das schafft, dass die gut und zurückhaltend sind. Also einerseits sind sie sehr auf Musik getimt, also bei allen Verwandlungen, jetzt auch bei Turandot vor allen Dingen, haben wir schon manchmal sehr in die Kitschkiste gegriffen, aber uns war danach, muss ich auch mal sagen, dass so Stimmungen draußen wie fallende Blätter oder so passiert sind. Ja, ich bin kein Fan von Live-Kamera, verstehe es auch gar nicht, es ist jetzt überall jetzt wie so ein Trend, zieht sich das so durch und braucht man nicht. Also finde ich irgendwie auch schade und ich finde es auch schade, dass es einem so zugemutet wird. Also ich war jetzt auch in einigen Inszenierungen und denke, also geht mir auch so, dann möchte ich rausgehen, weil ich bin überfordert, weil ich will eigentlich zuhören und kann aber nicht, weil da ist immer die Kamera und die wackelt und dann teilweise als Sänger, Sängerin würde ich auch den Kameramann oder das Team verklagen dafür, dass ich so dargestellt werde. In so Close-Ups, die so von unten gefilmt sind. Und es hat keinen Mehrwert. Also es bereichert die Inszenierung nicht. Das ist ein falscher Glaube. Ich glaube, man muss dem eher, und es macht gerade jeder, also oder jeder dritte gefühlt kommt einem vor. Und ich glaube, das liegt schon bei den, wenn man die Konzepte vorstellt, sollte man dramaturgisch mal in Frage stellen, ob es das überhaupt braucht. Also das ist eher etwas, was jetzt nicht in Wiesbaden ist, hatte ich immer sehr gute dramaturgische Betreuung, aber ich glaube, was so ein bisschen fehlt, wenn so Teams jetzt an Häuser kommen, dass die eigentlich so freie Hand haben, irgendwie alles zu machen, das ergibt ja einen großen Frust auch, also man liest ja dauernd das böse Regietheater und das müsste meiner Meinung nach gar nicht sein, wenn man viel mehr wieder über sich Zeit nimmt auch, also über die Stücke auch spricht und überprüft, bringt es denn jetzt diese Videoeinstellung? Was braucht man überhaupt, dieses Live-Video? Also Content ist schon wichtig, also der Inhalt des Videos auch.
Was ich immer bewundert habe in Ihren Inszenierungen, ich habe darüber nachgedacht, was ist es? Und mir sind Begriffe eingefallen wie das Maß halten, klug eingesetzt, also bezieht sich auf die Inszenierung sowieso, und Eleganz.
Ein ganzes Schön.
Fühlen Sie sich da verstanden?
Ja, also danke für das Maß, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich habe zu viele Ideen, aber ich lasse viel weg. Also dieser Spruch, Kill Your Darlings, den habe ich oft im Hinterkopf.
Welchen Spruch?
Kill Your Darlings, vor allem bei Orgs und Craig. Also da haben wir ja probiert, mit holographischen Projektionen zu arbeiten. Also ich versuche auch immer wieder was Neues auszuprobieren. Aber auch eben im Maß der Dinge, also da genau zu überlegen, ist es Erinnerung oder was ist das Video, wo hilft es uns in der Erzählung, wo ist zu viel so. Und da stand ja im Libretto wahnsinnig viel Anweisung auch für Videos, die ich gar nicht gemacht habe, weil ich dachte, das ist too much. Also das ist, da versuche ich schon immer Maß zu halten, das stimmt.
Zur stimmigen Gesamtleistung trägt Ihre Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei. Videos, Kostüme, auch Co-Regie mit der Sängerin. Worin besteht der Vorteil der Teamarbeit für Sie mit Astrid Steiner und Andrea Schmidt-Futterer?
Im Vertrauen. Also ich habe neulich gedacht, dass das Tolle ist, dass wir zueinander so ein Grundvertrauen haben. Also auch es gibt ja manchmal so schwierige Lebenssituationen und einer kann gerade nicht so viel arbeiten wie der andere, man arbeitet irgendwie weiter und vertraut eigentlich einander, dass wir am Ende immer wieder zusammenkommen in künstlerisch. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Es gibt ja so, also oder so wie ich es gelernt habe, so als im Studium ist, man setzt sich mit dem Regisseur, mit der Regisseurin zusammen und man erarbeitet das Stück und ein Stück weit gibt der Regisseur, die Regisseurin vor, wie das auszusehen hat. Und das mache ich nicht. Also ich glaube, ich gebe schon ein Klima vor erstmal, aber ich lasse alle laufen. Und weil vor allen Dingen Andrea Schmidt-Futterer ist ja eine großartige Kostümbildnerin, ist es absurd, wenn ich jetzt so Fotos von Kostümrichtungen vorgeben würde. Also mich interessiert viel mehr zu gucken, was kommt da eigentlich zurück. Und für mich ist es immer die Klavierhauptprobe eigentlich eine tolle Überraschung, plötzlich zu sehen, ah, es kommt alles zusammen. Also und auch Sachen zu entdecken, weil ich kann ja nicht dauernd alles kontrollieren, mache ich auch nicht. Aber vertraue drauf und freue mich dann selbst überrascht zu werden, wie toll es dann mit Licht und Kostüm zusammenkommt. Zum Beispiel bei Turandot, also wenn man theoretisch drüber nachdenkt, über die, wie heißt es jetzt gleich, was Turandot trägt, das fällt mir gerade, Kimonos, genau. Wenn man es jetzt als Bild sieht, denkt man erst als Skizze, ah, es ist so viel ästhetisch und dann denkt man aber, nein, sie weiß genau, was sie macht und dann sieht man das und es ist so wie klimmend angehaucht und es ist fantastisch. Und da freue ich mich auch über mich, dass ich an Stellen eben nicht nervös eingreife, sondern da dieses Vertrauen habe.
Die neuen Intendantinnen haben kürzlich ihr Programm für die neue Spielzeit in Wiesbaden vorgestellt und die Absicht geäußert, raus in die Gesellschaft zu gehen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Muss das Theater das heute leisten?
Es wird jetzt gerade überall gemacht. Ich finde ja eigentlich, ich bin ja so ein, vielleicht bin ich da auch sehr altmodisch, muss ich mittlerweile sagen. Ich weiß nicht, ob man hinterherlaufen muss, den Publikum, oder ob man sie nicht eher ranholen sollte. Also ich hatte sehr viele während in Wiesbaden Gespräche mit Jugendlichen und Schülerinnengruppen und es war toll. Also da habe ich so das Gefühl, die waren dann auch in Babylon ganz oft, die haben sich dreimal angeschaut, was ich toll finde. Als Leistung muss man würdigen und dann dachte ich, ja, so muss man eigentlich, weil wir wollen sie ja im Theater haben. So. Aber ich jetzt hier, die Wiener Festwochen sind auch überall und in den Bezirken. Ich muss gestehen, ich habe da nicht wirklich so einen Überblick, also ob das, was das bringt oder ob das nicht eher fast ein bisschen schade ist, weil es toller wäre, wenn man sie ranholt wieder in die Häuser oder in die Wartburg. Es gibt ja tolle Möglichkeiten.
Erzählen Sie doch bitte noch ein bisschen mehr über Ihre Erfahrung mit der Jugend. Das ist ja das große Thema. Mhm. Wie erreicht man die Jugend? Also überhaupt, wie zieht man sie ran für die Kultur, um sich für Kultur zu interessieren? Wie ist das? Auch unterschiedliche Gesellschaftsschichten, auch, das ist ja auch die große Frage, wie kriegt man Jugendliche, Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien ins Theater? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht oder haben Sie Erfahrungen dazu?
Mhm. Also ich habe, mein Sohn ist 11 und der ist jetzt in so einer Mittelschule, die haben Schwerpunkt Musik, also die spielen sehr viel Geige und singen im Chor und hatten gerade auch ein großes Abschlusskonzert und ich weiß, die geht im Rahmen des Unterrichts sehr oft ins Theater und ich merke, dass es für ihn so eine Selbstverständlichkeit hat, natürlich auch durch mich einerseits und ich würde mir wünschen, dass es das viel mehr schon früher gibt in den Schulen, also man muss wirklich da ansetzen, also dass man, weil die Kinder sind ja da oder sie sind ja interessiert. Und ich glaube, eine Freundin von mir hat mir gerade erzählt, die unterrichtet jetzt Darstellung, ein Spiel in Berlin, die ist auch Bühnenbildnerin, wo ich gedacht habe, weil das im Lehrplan steht. Aber es fehlen anscheinend die Lehrer und Lehrerinnen. Aber da dachte ich, es ist eine großartige Möglichkeit. Also wenn man das macht, weil das ist so ein Alter, wo man, glaube ich, extrem viel so auffangen kann. Ich habe neulich gelesen in einer Zeitung, dass es heißt, dass die Jugendlichen, also die wollen gar nicht so moderne Netflix-Shows eigentlich sehen im Theater, sondern dass die eher, ihnen gefallen eher die konventionellen Inszenierungen. Das fand ich mich auch zum Nachdenken angeregt, von denen es immer weniger gibt. Also man hat ja immer das Gefühl, diese ganzen neuen Sachen macht man auch, um Publikum zu generieren. Aber ich weiß gar nicht, ob es so notwendig ist. Also ob man, weiß nicht, also ich finde sehr positiv diese Generalproben, die offen sind für Schüler und Schülerinnen, also dass die sehr früh ins Theater gehen und eher solche Sachen zu fördern, auch jetzt hier beim Festwochen, also dass man günstig Karten hergibt, weil es oft wirklich, es wird immer elitärer, also denke ich mir manchmal, wenn ich in die Oper gehen will und denke, gibt nur noch die teuren Plätze, kann ich mir auch nicht immer leisten tatsächlich, also es ist ja mittlerweile gar nicht so einfach. Aber die man drin hat im Theater, da habe ich das Gefühl, da so eine Begeisterung für diese Form auch zu erleben. Und deswegen glaube ich, muss Theater auch unbedingt bestehen bleiben. Und da frage ich mich eben nochmal zurück zu den Bezirken. Ich finde ja die ganze, ich will das gar nicht werten. Ich finde es schon gut, dass es passiert, wenn man sie aber dann ins Theater bekommt. Ich habe eher Angst, dass man glaubt, man hat dann Kultur erlebt und das ist es.
Muss das Theater sich ändern, auch im Inneren? Ist das ein Problem, was Sie interessiert und beschäftigt? Also Stichworte Hierarchie oder die finanzielle Situation der Akteure. Muss da was geschehen?
Es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die mir wirklich aufstoßen seit langem. Das eine ist, dass ich nach wie vor finde, es zu wenig Frauen tatsächlich arbeiten, also auf den Spielplänen stehen in Regie und auch im Dirigat. Oder Komponistinnen, also das ist einfach wirklich Nachholbedarf. Und jetzt zum Beispiel in Paris, also dass es sein kann, dass ein Spielplan draußen ist, wo wirklich keine Frau inszeniert, finde ich schon irgendwie eine Leistung nach wie vor. Oder auch immer diese ganzen Debatten darüber, da ist wirklich, sollte man wirklich mehr machen. Und das andere ist diese Diskussion über Nachhaltigkeit, die ich einerseits sehr begrüße, zu sagen, wir schauen, welche Materialien wir verwenden und als Bühnen und Bühnenbildnerin. Gleichzeitig denke ich, wir sollten ein bisschen weniger produzieren. Also es gibt mit so einer Geschwindigkeit ständig neue Produktionen und Argument ist ja immer das Abo-Publikum, dass man da wieder eine neue Produktion bringen muss. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Also ich finde lieber die Sachen länger spielen. Also das Publikum gibt's ja. Ich glaube auch jetzt, wenn Turandot jetzt mehr länger spielen würde, es wäre schon voll. Also reichen denn 6 Vorstellungen oder 8, wie die angesetzt sind? Und es ist ja nicht nur Turandot, sondern andere Produktionen überall eigentlich. Also immer, wenn ich denke, jetzt schaue ich mir diese Produktion an, wie hier im Theater in der Wiener, ist sie schon wieder abgespielt. Das sollten wir überdenken. Also ich glaube, irgendwie mal das Tempo rausnehmen. Es ist alles in so einer Geschwindigkeit, wo ich manchmal besser fände, für alle, auch für die Jugendlichen, sie einfach mal einen Schritt langsamer machen. Und besonderer wieder umgehen und Sachen auch anschauen gehen können.
Sie lehren an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Was bringen Sie Ihren Studenten bei?
einerseits ganz klassisch, Modellbau, was ich extrem wichtig finde, also analog zu arbeiten. Jetzt die ganze neue Generation, die sind ja schon sehr im digitalen Bereich unterwegs und ich finde aber extrem wichtig, dass man analog, also wie klassisch Modellbau, Kuckkastenbühne, Sachen entwerfen, reinbauen und von mir aus mit Mini-Beamern dann da rein wieder Videobilder erzeugt, herstellen kann. Also dass man diese Fähigkeiten des Handwerks hat. Ja, das ist eine Herausforderung manchmal auch, also weil natürlich das ist auch im Sinne von Nachhaltigkeit, wir oft Diskussionen haben, braucht man das? Man kann es ja auch im 3D-Modell machen. Aber 3D-Modell ist halt im Computer und da ändert man immer wieder die Perspektive, während man ein Modell jetzt zum Beispiel wie klassisches gebautes Modell auf dem Tisch stehen hat, in der großen Leere erstmal auch sieht, dass da nichts drinsteht, wenn man noch nichts entworfen hat. Das ist natürlich auch ein spannender künstlerischer Prozess und den unterrichte ich hier und werde den auch beibehalten.
Und da Sie für sich selbst diese Wichtigkeit der Bilder formuliert haben, ist das etwas, was Sie weitergeben können? Gibt es Studenten, die sagen, na, damit tue ich mich schwer, ich gehe da analytisch vor, Bilder, die sehe ich erstmal nicht, würde ich aber gerne. Haben Sie für die einen Rat, wie Sie da arbeiten können? Oder ist das überhaupt vermittelbar oder muss man das haben oder nicht?
Ich versuche es. Also ich versuche einerseits eben, indem wir einfach kleine Musiksachen, Stücke hören, sie dahin zu bringen, dass sie so eine Assoziation erstmal erzeugen, also dass sie Bilder über sich selber finden, also über Empfindungen, oder herausfinden, ist jetzt ein Stück, sollte man das jetzt hell bearbeiten wie Don Giovanni? Don Giovanni, soll es ein weißer Raum sein oder ist es lieber spannender, weil es nachts passiert und es, im Dunkeln kann ich das besser erzählen? Also das braucht aber einen Prozess und es braucht auch die Neugierde des anderen, also dem Gegenüber. Und das ist etwas, also wenn die da ist, kann man es beibringen tatsächlich. Also wenn man sich auf diese Suche begeben will und wenn man das jetzt wie eine Vorlesung abgehakt haben will, wird man nicht drauf kommen. Und ich glaube, ich war immer sehr neugierig. Also das hat mich immer interessiert. Also mich hat, deswegen auch nochmal zurück zu Puccini, mich interessiert immer, wie ist der, was hat der gedacht in der Zeit, wo er das geschrieben hat, in welchem Zustand war der. Das will ich alles wissen. So. Und dann reinholen ins Stück oder aufdecken. So. Ja. Und diese Neugierde wäre toll. Also die für junge Leute. Und ich glaube, das brauchen die auch wieder. Also nach dieser ganzen Zeit jetzt mit Corona. Und ich merke schon, dass so eine große Desillusionierung da ist. Und die muss man irgendwie wieder auflösen.
Ja, Sie können alle Studenten in Ihre Inszenierung schicken und dann werden Sie sagen, ja, das will ich auch.
Stimmt, das ist ein bisschen weit. Sie sind, hätte ich einladen sollen.
Noch eine Schlussfrage. Mhm. Haben Sie sich schon mit Wagner beschäftigt? Wagner ist in Wiesbaden ein sehr geschätzter Komponist, wie Sie wissen. Würde Sie das auch mal interessieren?
Ich habe tatsächlich, wollte vorhin den Satz sagen, dass ich eigentlich noch nicht weiß, wie es geht. Aber ich habe jetzt, das war immer mein Grund, vorher Wagner nicht zu machen, dass ich totalen Respekt davor habe, weil ich so dachte, wie gehe ich mit dieser Zeit um, die Wagner in seiner Musik erschafft. Und aber ich habe das Gefühl, jetzt bin ich soweit und würde mich total freuen, Wagner zu machen, tatsächlich.
Daniela Kerk, vielen Dank.
Dankeschön fürs Gespräch.
Und das war's für heute. Das Gespräch können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einer Erinnerung an Dieter Arlett, der vor wenigen Tagen gestorben ist. Der frühere Oberstaatsanwalt galt als das Gesicht der Juristenband, die Arlett über 54 Jahre leitete. Viele Wiesbadener trauern um ihn und in Gedenken an ihn spielen wir einen der Klassiker, den die Band fest in ihrem Repertoire hat, Summertime.